Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ausweglos, liebe Gemeinde, was für ein Wort, was für ein entmutigendes Wort. Es bringt einen geradezu zur Verzweiflung, wenn ein Mensch da angekommen ist, dass er nur noch dieses Wort sagen kann. Ausweglos. Ich möchte uns dieses Wort einmal ganz vor Augen stellen und ich habe gedacht, ich nehme mir einfach mal hier so ein Stück Pappe und schreibe es hier drauf. Ausweglos. Ich hoffe, Sie können es sehen, Sie können es lesen. Ausweglos. Und ich glaube, während dieser kleinen Pause eben, sicher sind Ihnen Gedanken im Kopf umhergegangen, wo Sie in Ihrem Leben vielleicht schon mal vor ausweglosen Situationen gestanden haben. Sackgasse. Es geht nicht weiter. Aus und vorbei, so schießt es ihm durch den Kopf. Ratlos zucken die Ärzte mit den Schultern. Die Mutter kühlt sanft die Stirn, während das Kind vom Fieber geschüttelt wird. Ermattet liegt es im Sterben, ringt um jeden Atemzug, kämpft tapfer, aber wohl vergeblich. In diesen Tagen, Stunden, Minuten geht es um Leben und Tod. Wer das Krankenzimmer betritt, der redet leise. Die Geschwister, die Großeltern, die Diener, alle wissen um den Ernst der Stunde und sie sind da, um zu hoffen, zu bangen, zu beten. Ist es wirklich aus? Dieses junge Leben, so viele Träume, Pläne, Ziele für das Leben gehabt, alles schon ausgeträumt, aus und vorbei. Ist die Lage ausweglos? Wenn Sie möchten, können Sie in den Predigttext hineinschauen, sich das Liedblatt zur Hand nehmen, da ist der Predigttext auch abgedruckt. Und dann heißt es da: Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Und ein paar Zeilen weiter wird nochmal deutlich, der war todkrank, der lag im Sterben. Ausweglose Lage. Ich möchte von diesem Wort ausweglos einfach mal das erste abschneiden. Aus und vorbei. So jedenfalls hat es der Vater in der Geschichte vermutet, die ganze Familie, denke ich. Als Vater von drei Kindern stelle ich mir selber vor, was das für diesen Vater bedeutet haben mag. Eine schreckliche Vorstellung, das eigene Kind so nah am Tode. Man kann es sich kaum ausmalen. Jetzt ganz aktuell ging ja die Geschichte von Mirko durch die Medien. Mirko aus Grefrath, der monatelang vermisst war und dessen Mörder ja vor ein paar Tagen erst gefunden wurde. Monatelang zwischen Hoffen und Bangen und doch immer schon diese beklemmende Ahnung, es ist wohl aus. Aus und vorbei. Ich denke, das ist die furchtbarste und auswegloseste Lage, die ich persönlich mir überhaupt vorstellen kann. Doch es gibt natürlich auch andere, vielleicht scheinbar weniger dramatische, ausweglose Situationen, aber eben auch ausweglos deine Situation, ich sag mal, vielleicht am Arbeitsplatz. Dieser dauernde Druck permanent am Limit, das ist nicht mehr zum Aushalten, dieser Stress. Und du spürst, wie du Stück für Stück dabei kaputt gehst, vielleicht deine Familie mit. Und du siehst aber gar keinen Ausweg. Was kann ich denn ändern? Was kann ich denn machen? Mir sind die Hände gebunden. Oder ist es die Beziehung, die so ausweglos erscheint? Vielleicht ist die Beziehung, die Ehe auch krank geworden, vielleicht sogar todkrank. Und du hast den Eindruck, sie liegt im Sterben. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Bereich, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Ich vermute, vielen von Ihnen ist dieses Gefühl der Ratlosigkeit bekannt. Dieser königliche Beamte, der steht irgendwo vor dem Aus. Das ist dieses Wort aus, und aus bedeutet auch, es ist aus mit seinen eigenen Fähigkeiten. Das war ein hochrangiger Beamter im Dienst des Königs Herodes Antipas, und bisher hat er alles immer hingekriegt. Aber jetzt war er mit seinem Latein am Ende. Jetzt ging es nicht mehr weiter für ihn. Es schien aus zu sein. Aber aus diesem Wort ausweglos wollen wir das zweite Wort einmal abschneiden. Und dann kommt auf einmal ein ganz anderer Klang in diese Geschichte, in diesen Morgen. Hier steht nun Weg. Und dann sehe ich diesen königlichen Beamten, diesen Vater, ich sehe ihn im Geiste vor mir, wie er kämpft, wie er vielleicht zum 100. Mal die Situation in seinem Gehirn durchbuchstabiert. Gibt es nicht doch noch irgendeinen Weg, einen Ausweg? Vielleicht doch noch ein anderer Arzt, noch eine andere Medizin? Bisher habe ich doch alles hingekriegt in meinem Leben. Ich habe die Karriere gemacht, ich habe gute Leistungen erbracht. Ich werde doch jetzt nicht am Sterbebett meines Sohnes versagen. Die Augen des Jungen blicken ihn hilfesuchend an, und er steht daneben und ist selber so hilflos. Seine Frau sagt vielleicht, du, wir haben doch schon alles ausprobiert. Nun hör doch endlich auf mit deiner Unruhe, das macht es doch nur noch schlimmer. Doch er will und kann sich einfach nicht in sein Schicksal ergeben, gibt es wirklich keinen Weg mehr. Und dann fällt ihm ein, er hatte mal etwas von Jesus gehört. Jesus, das ist doch dieser Jesus, von dem gesagt wird, dass er die Macht Gottes hat. Ist das vielleicht noch eine Chance für meinen Jungen und für mich? Für uns als Familie? Und dann tut er etwas, liebe Gemeinde, und das muss man sich mal richtig vorstellen. Bitte versetzen Sie sich mal in diese Lage hinein. Er tut etwas außerordentlich Riskantes. Er setzt alles auf eine Karte, denn er macht sich auf den Weg. Warum ist das riskant? Da lässt dieser Vater seinen sterbenden Sohn zurück. Wird der Junge vielleicht sterben, während ich weg bin? Werde ich mir dann ewig Vorwürfe machen, dass ich in der Stunde seines Todes nicht bei ihm gewesen bin? Bitte bedenken wir Folgendes. Kapernaum, wo diese Familie zu Hause war, liegt unten am See Genezareth. Und Kana, wo Jesus gerade war, wo dieser Mann hinwandern musste, war etwa 30 Kilometer weit entfernt. Und das bei etwa 600 Höhenmetern zu Fuß. Er macht sich dennoch auf den Weg. Es ist vielleicht sein einziger Weg, den er noch hat. Wie groß muss sein Glaube gewesen sein? Dieser Kerl war eigentlich ein hochrangiger Beamter. Ich sagte das bereits. Er hatte einige Untergebene. Mensch, der hätte doch einen Diener schicken können. Einfach einen Diener, der soll sagen, Jesus, komm doch noch mal her. Vielleicht kannst du uns helfen. Nein. Er macht sich selber auf den Weg, weil er weiß, und das gilt immer, zu allen Zeiten, es gilt auch heute, er weiß, bei Jesus, beim Glauben, da kann ich keinen anderen vorschicken. Da muss ich mich selber auf den Weg machen. Aber er macht sich auf den Weg. Und egal wie ausweglos die Lage erscheint, ich sage auch heute, mach dich auf den Weg. Gib nicht auf. Mach dich auf den Weg zu Jesus. Das gilt noch immer. Ich frage mich, was werden die anderen gedacht haben? Hörte er vielleicht das vorwurfsvolle Flüstern? Mensch, musst du denn jetzt noch davonlaufen? Musst du denn jetzt diesem Jesus hinterherlaufen? Siehst du denn nicht, dass es eh keinen Zweck mehr hat, wenn doch schon alle Ärzte, alle Therapeuten und Berater und Seelsorger und Gebete bisher nicht geholfen haben? Dann sollten wir uns doch einfach damit abfinden und es ist aus. Das Spiel ist aus. Gib auf. Doch er hört nicht auf diese Stimmen, die vielleicht auch in seiner eigenen Seele flüstern, sondern er macht sich auf den Weg. 30 mühsame Kilometer, ein steiler, ein steiniger Weg ist es. 30 Kilometer nach Kana und ich glaube, er ist ganz außer Atem, er kann nicht mehr, als er dort oben ankommt. Und dann kommt er zu Jesus und wir lesen wieder, und er ging hin zu ihm und bat ihm, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Der Mann spürte etwas davon. Dieser Jesus kann auch jetzt noch helfen. Genau wie diese Liederdichter von den Liedern heute Morgen, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Oder Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz vor dir aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Oder Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Es gibt bei Jesus keine ausweglose Lage, weder bei Krankheit, noch bei Arbeitsproblemen, noch bei Schulnöten. Weiß nicht, wie es euch Konfirmanden geht, wo ihr manchmal ausweglose Situationen kennt, vielleicht in eurer Klasse, in der Schule. Auch nicht bei Familiensorgen, bei Ehekrisen. Nirgendwo gibt es für Jesus eine ausweglose Lage. Und das ist das, was wir uns so vor Augen stellen müssen. Aus dem Aus wird ein Weg, wenn wir uns auf den Weg machen zu Jesus. Doch dann diese schockierende Antwort Jesu. Und wir schauen wieder in diesen Bibeltext hinein. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Hallo? Da kommt einer hin, der doch seinen Glauben bewiesen hat wie kein anderer, der sich von seinem sterbenden Sohn trennt, sich auf den Weg macht zu Jesus. Der will doch jetzt nicht irgendwelche Zeichenforderungen oder Wundersucht hier irgendwie zum Ausdruck bringen. Der will nur eins, der will Hilfe. Und Jesus lässt ihn erstmal scheinbar so abblitzen. Ist das seelsorgerlich von dir, Jesus? Und auf seine eigentliche Bitte, komm herab, geh zu meinem Sohn. Da scheint Jesus überhaupt nicht einzugehen. Aber, liebe Gemeinde, ist das nicht eine Erfahrung, die wir vielleicht sogar selber auch kennen? Die wir vielleicht sogar öfter machen im Glauben, da bleiben Gebete anscheinend völlig unerhört. Oder da haben wir ein Problem und wir erbitten uns Hilfe von Gott im Gebet oder wir gehen zu einem Seelsorger. Und was passiert, statt dass wir aufgemuntert, wieder ein bisschen aufgepäppelt und aufgebaut werden, stattdessen werden wir auf irgendein ganz anderes Problem hingewiesen, wo wir im Moment denken, also das ist doch jetzt gar nicht mein Thema. Das hilft uns doch jetzt nicht. Manchmal scheint es sogar so, als ob es nur noch schlimmer wird. Vielleicht ging es auch jenem Gelähmten so. Sie kennen die Geschichte, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wurde, in der Hoffnung, dass Jesus ihn heilt. Und was sagt Jesus zu ihm? Dir sind deine Sünden vergeben. Ich bin doch jetzt nicht hier wegen Sünden und so. Ich wollte gesund werden. Aber das ist das Eigentümliche. Jesus hat manchmal ganz andere Prioritäten. Jesus sieht manchmal ganz andere Dinge als wichtig an. Viel wichtiger als die körperliche Heilung war Jesus das Heil. Er schenkte dem Gelähmten dann auch noch die körperliche Heilung. Aber ich glaube, dass Jesus hier doch ganz seelsorgerlich mit dem Mann umgeht. Ich glaube, dass er an die Zeit nach der Heilung denkt. Jesus wusste ja, dass ein Wunder geschehen würde. Jesus wusste, dass das Kind gesund werden würde. Und genau darum hat Jesus schon weitergedacht. Er wollte diesem Mann etwas mit auf den Weg geben und wollte ihm sagen, du pass auf, Wunder und Zeichen, auch wenn du das jetzt brauchst, das ist nicht das Entscheidende. Mach doch deinen Glauben nicht an Wundern fest, sondern einzig und allein an Jesus. Ja, würdest du auch dann glauben, wenn der Sohn tatsächlich dann stirbt? Und darum geht es Jesus hier. Der Glaube ist wichtiger als Zeichen und Wunder. Denn beim Glauben, da geht es um das ewige Heil, um das Gerettetwerden in Zeit und Ewigkeit. Und Heil ist unendlich wichtiger als Heilung. Doch wichtig ist, dran zu bleiben an Jesus, auch wenn es mit unseren Gebeten eben nicht gleich so läuft, wie wir es erhofft haben. Selbst wenn uns Jesus auch mal eine Abfuhr erteilt. Dranbleiben. Im Vertrauen, ja, Jesus wird es doch gut meinen und das können wir von dem Vater lernen hier. Ich finde das beeindruckend, er lässt sich nicht abwimmeln, er bleibt dran. Der Mann sprach zu ihm, Vers 49, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Komm herab, das meint nicht nur diese Höhenmeter von Kana tief runter, zum See Genezareth nach Kapernaum. Komm herab, da verbirgt sich doch ein einziger Hilferuf, ein flehendes Bitten des Menschen. Komm herab, das ist auch ein Bitten zu Gott. Komm doch herab vom Himmel auf die Erde und hilf uns, sei uns nahe. Wie es bei Jesaja heißt, wonach ein Adventslied gedichtet wurde, O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf. Und genau das hat Gott ja gemacht in Jesus. Er ist ja herabgekommen in unsere menschliche Not, in unser Elend. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Merkwürdig, wie Jesus Gebete erhört. Der Mann flehte, komm herab. Und dieses Gebet hat Jesus nicht erhört. Er ist nicht herabgekommen nach Kapernaum. Und doch hat Jesus dieses Gebet erhört. Er ist herabgekommen in die Not und das Elend dieser Familie. Und dieser Mann glaubt. Es kam alles anders, als er es sich zunächst in seinem eigenen Glauben vorgestellt hatte. Erst schien Jesus gar nicht auf sein Anliegen einzugehen und dann hat er den Wunsch, herabzukommen nach Kapernaum mitzugehen, auch nicht erfüllt. Und doch glaubt der Mann. Und dann geht er los. Los. Das ist das dritte Wort, was noch übrig geblieben ist. Aus. Weg. Los. Er geht los im Glauben. Obwohl er eben noch kein Wunder gesehen hat. Und das ist ja das Bemerkenswerte hier in der Geschichte. Da war nun kein Wunderglaube mehr bei diesem Mann, sondern ein Wortglaube. Er hatte ja nichts als nur das Wort. Nichts als das Wort Jesu, geh hin, dein Sohn lebt. Und er glaubte ganz und gar dieser Zusage. Das ist reifer, das ist echter Glaube, liebe Gemeinde. Glaube, der nicht sich auf Gefühle, Wunder, Erlebnisse verlässt. Natürlich ist das wichtig. Und wir brauchen das auch hin und wieder in unserem Leben, in unserem Glauben, dass wir auch ganz spürbar Gott in unseren Alltag eingreifen, erleben, dass wir das spüren. Aber darauf kann der Glaube doch nicht gründen. Denn Gefühle, die sind wechselhaft, die kommen und gehen, sondern ganz und gar auf dem Wort Gottes. Dazu müssen wir auch das Wort Gottes, die Bibel, kennen. Wir müssen sie lesen und leben. Und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr da so ein bisschen einen Schwerpunkt legen in unserer Gemeinde. Wir haben ja die Bibelwoche im April. Herzliche Einladung schon jetzt dazu. Und dieser Mann, der hatte nichts in der Hand, als er losging wieder zurück nach Kapernaum, nichts außer dem Wort Jesu, dein Sohn lebt. Und wie heißt es dann weiter? Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Ausweglos, so schien es am Anfang. Es schien alles aus zu sein. Und doch machte sich einer auf den Weg des Glaubens, auf den Weg zu Jesus, zu dem hin, der selber der Weg ist. Ich bin der Weg, so sagt es Jesus. Und so geht es dann vom Aus zum Weg. Und dann geht es los, das Abenteuer mit Jesus. Und der Glaube, der steckte das ganze Haus an, seine Familie. Der Glaube, der hatte Auswirkungen, der zog Kreise. Wie heißt es hier? Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Los. Der Junge wird das Fieber los. Der Vater wird seine Sorgen los. Was willst du loswerden an Problemen, an Sorgen, vielleicht auch an Sünden? Jesus ist der Loslöser, der Erlöser. Gib nicht auf. Für ihn gibt es keine ausweglose Lage. Für ihn gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Und wenn der Junge nicht geheilt worden wäre? Diese Geschichte hier in der Bibel hat ja ein Happy End, aber wir kennen so viele andere Geschichten in unserem Bekanntenkreis, auch hier in der Gemeinde, wo es kein Happy End gab. Was wäre, wenn der Junge gestorben wäre? Ich frage mich, wie würden etwa die Eltern von Mirko diese Geschichte hören, wenn sie heute Morgen hier wären? Sie haben als gläubige Christen auch gehofft und gebetet und geglaubt in ihrer ausweglosen Lage. Hat Jesus ihre Gebete nicht erhört? Hören wir selbst, was sie sagen, was sie selber sagen in ihrem bewegenden Trauerbrief, aus dem die meisten Zeitungen zwar zitiert, aber die wichtigsten Sätze weggelassen haben. Die Eltern von Mirko schreiben, es war seit dem Verschwinden Mirkos eine angespannte, bedrückende Zeit. Doch wir als Familie haben uns vom ersten Tag an nicht alleingelassen gefühlt, da wir ganz genau wussten, alles, was Gott tut, ist vollkommen. Und was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. 2. Samuel 22, wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Dieser Bibelvers hat uns vom ersten Tag des Verschwindens von Mirko begleitet. Wir als Familie haben in der Zeit Trost gefunden durch gemeinsames Gebet, Lobpreis und Bibellese. Jetzt, der 26. Januar 2011, wurde ein ganz harter Tag für uns. Ein Verdächtiger ist festgenommen und Mirko gefunden. Entsetzlich und grausam. Unser Sonnenschein Mirko kommt nicht wieder. Er hat sein Leben gelassen für einen erwachsenen Menschen, der seinem beruflichen Stress und Druck Luft machen wollte. Wir als Familie glauben, dass für diesen Druck und Stress und alle unsere Sorgen und Sünden schon vor vielen Jahren ein anderer junger Mann gestorben ist. Er heißt Jesus. Er hat die Last der Welt, eines jeden Einzelnen von uns, auf sich genommen. Und da Mirko, so wie wir, an diesen Jesus geglaubt hat, ihn liebgewonnen hat als Freund und Vater, dürfen wir uns freuen, Mirko im Himmel wiederzusehen. Amen.